Ich möchte uns zuerst eine Bibelstelle lesen aus Römer 14, 5. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Das ist der neue Bund. Im neuen Bund kennt die Bibel eigentlich keine Feste oder Feiertage mehr. Ist interessant. Natürlich sagt Paulus, er will zu Pfingsten in Jerusalem sein. Und wir gedenken an die Auferstehung Jesu Christi. Wir gedenken an die Ausgießung vom Heiligen Geist. Aber es gibt keine direkten Feiertage, die angeordnet sind. Im Alten Testament ist das völlig anders. In 4. Mose 10, 10 sagt die Bibel, aber an euren Freudentagen, es sei an euren Festen oder an euren Neumonden, sollt ihr in die Trompeten stoßen bei euren Brandopfern und euren Friedensopfern, damit an euch gedacht wird vor eurem Gott. Ich, der Herr, bin euer Gott. Also Altes Testament hat massive Opfer. Jetzt kann man zählen, wie man will. Es gibt 7 Hauptopfer. Wenn man jetzt nur zum Beispiel das, was bei Esther passiert ist, Purimfest dazu zählt und andere Feste, dann kommt man auf 9, man kommt da, kann aber auch auf 11, 12 kommen. Also es kommt darauf an, was man alles hier als direktes Fest bezeichnet. Interessant ist, dass die Bibel im Kolosser 1, 16 uns etwas ganz Einfaches sagt. Und ich denke, es kann ein Kind verstehen. Sie sagt hier, vom Jesus, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, alles, was geschrieben ist, auch alttestamentlich, alles, was ihre Rolle spielt, dreht sich nur um den Herr Jesus. Es ist alles für ihn geschaffen worden. Er ist die Wurzel, er ist der Ursprung. Es dreht sich alles um ihn und es muss alles zu ihm hingehen. Und so ist es auch im Alten Testament mit diesen Vorschattungen. Wir wissen ja, Kolosser 2, 16, eine ganz wichtige Bibelstelle sagt, so lasst euch von niemanden richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate. Das ist eine klare Aussage. Nächste Aussage. Die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen. Wovon aber der Christus das Wesen hat. Also die Bibel sagt, selbst diese ganzen Feiertage, alle diese Anordnungen sind nur eine Vorschattung der Erlösung. Die gehören auch zu dem, dass alles auf den Herr Jesus hinweist, alles zu ihm hinzielt. Und aus dem Grund möchte ich uns etwas lesen, und zwar 3. Mose 23. Das ist die Sammlung der Feste des Herrn. Und hier sind diese ganze alttestamentliche Feste aufgelistet. Und diese ganze Feste, ihr findet sie übrigens auch in der Schlachterbibel, wenn ihr hinter im Anhang guckt, gleich nach dem Maße und Gewichte, da heißt das israelitische Jahr und seine Feste. Und jetzt fällt auf, dass im Monat Nisan das Ganze beginnt. Jetzt muss man natürlich wissen, dass es in Israel bzw. im Judentum 2 Kalender gibt. Und zwar einen weltlichen und einen geistlichen. Der weltliche Kalender, das ist vor allem 1. Mose 1 bis 2. Mose 12, der beginnt im Monat Tischri. Das ist noch der geistliche Zählung, der 7. Und jetzt sagt Gott nein, sondern es beginnt im Nisan. Das ist der neue 1. Monat der geistlichen Welt. Und jetzt ist interessant, wenn man den Nisan anguckt, wir werden das nachher gleich sehen. Ihr könnt es sehen in der Auflistung. Dann kommt das Passafest. Dann kommt das Fest der ungesäuerten Brote. Ist ja sofort der 2. Tag vom Passafest. Und da kommen die Erstlinge, Bikurim. Ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann dazwischen eingeschoben, das Wochenfest, Shavuot, das ist letztendlich Pfingsten. Und dann im 2. Teil wieder ab Tischri, ab der Hälfte, ab dem 7. Monat, plötzlich Posaunenblasen, entspricht unserer Verkündigung. Der Versöhnungstag, Yom Kippur, um dem dreht sich alles. Das Laubhüttenfest, das ist ja nicht für sich das Neue. Du lebst in Hütte, du zeigst, dass du ein Fremdling bist auf Erden, du wartest auf die neue Welt. Man könnte so sagen, im ersten Block, ab Nisan, ab dem ersten Monat, da ist die Ausführung der Erlösung beschrieben. Im zweiten Block, das ist dann der Monat Sivan, der dritte Monat, da ist die Bereitstellung der Erlösung beschrieben, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ab Tischri, ab dem siebten Monat, ist dann die Realisierung, die Anwendung der Erlösung beschrieben, das Posaunenblasen, es wird verkündigt, der Versöhnungstag, es dreht sich alle ums vollkommene Opfer und das Laubhüttenfest, die Ruhe in Christus, die neue geistliche Welt. Also so ist das alles aufgebaut. Und ich möchte uns jetzt einfach beginnen zu lesen ab Vers 1 von 3. Mose 23. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sage zu ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Das sind meine Feste. Also ist jetzt interessant, er sagt, es sind seine Feste, nicht unsere. Wir sind nur eingeladen zu diesen Festen. Es sind seine Feste. Und da ist jetzt etwas Interessantes. Dort, wo steht Feste, die deutsche Sprache kann manche Dinge vom Hebräischen nicht wiedergeben. Dort steht Moed. Und Moed ist an und für sich etwas wie ein Zeitpunkt, eine festgesetzte Zeit. Also man könnte genauso gut auch schreiben, das sind die Festzeiten des Herrn, zu denen er heilige Festversammlungen einberufen sollte. Das Wort, das dann immer mit heiliger Versammlung beschrieben wird, das ist ein Wort, das bedeutet fast zu gleichen Teilen Verkündigung oder, das ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber sowas wie Generalprobe. Und das Interessante ist, wenn man das sich genau anguckt, dann sieht man etwas, also es gibt Extremübersetzungen, die versuchen, die Wortwurzel so darzustellen, dass es umschreibt, die sagen dann praktisch, das sind die Festzeiten des Herrn, an dem er eine heilige Festversammlung vorgibt, zu dem alle sich versammeln sollen, damit man diese Wahrheiten verkündigt. Das ist die freie Übersetzung. Also diese Feste sind von Gott so gegeben, dass er sagt, es sind meine Feste. Die gehören ihm, wir sind nur eingeladen. Und dann zeigt er uns durch diese Feste, indem er uns dadurch verkündigen lässt, was er letztendlich hier schattenbildlich uns aufzeigen will und was nachher durch den Herr Jesus Realität war. Das heißt, wir sehen die ganze Erlösung an diesen Festen. Die Brüderbewegung hat viel gearbeitet mit dieser Bedeutung der Feste. Ich habe die Bücher nie gelesen. Was ich jetzt vor kurzem gelesen habe oder angelesen habe, ich habe mich einmal mit dem Judentum beschäftigt und es ist interessant, ich habe immer geglaubt, es gibt drei Ströme beim Judentum. Also die Orthodoxe, sogenannte Galut-Judentum, das sind die mit den Schläfchen locker und dem Streimel, mit dem Pelzhut. Und da kommt auch Buber her, die Chassidim. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, das sind die weltlichen Leute. Und da gibt es wieder zwei Gruppen. Die eine, die letztendlich das Judentum als religiöse Schiene völlig ablehnt. Und dann gibt es eine zweite Schiene, die versucht, diese zwei zu vereinen. Kannst du heute in der Politik in Israel, wenn sie streitet, warum kriegen die keine Koalition hin? Das ist ganz klar, weil diese drei Gruppen aufeinander prallen. Aber es gibt eine vierte. Und es war jetzt für mich interessant, ich habe von denen nie gehört gehabt. Die heißt Karaite. Und das sind Juden, die sich nur an die Schrift halten, die der Talmud ablehnet, das Rabbinertum, die, also das, was die Lehrer sagen, das ist nur weltliche Auslegung. Vor Gott gilt nur die Schrift. Wunderbar. Und ich habe dann mich damit beschäftigt. Die versuchen auch rauszukriegen, wie hat man den Namen Gottes JHWH oder JHVH, wie hat man den wirklich ausgesprochen? Und zweite, ich habe dann von einem messianischen Juden einfach einmal gesehen, wie die mit diesen Festen umgehen. Das war für mich fast inspirierend. Ich kann das nicht. Das sind Statistiker. Die haben genau gezählt. Die gehen hin und sagen, am 17. Nisan zogen sie aus, praktisch durch Schilfmeer. Jetzt musst du zählen, vom 17. bis zum 3. Sivan sind genau 50 Tage. Am 50. Tag kommt das, die Tora, das geschriebene Gesetz, das Wort Gottes. Und wir wissen ja, was am 50. Tag bei uns passiert ist. Da kommt das lebendige Wort Gottes, der Herr Jesus, durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Gell, noch vergleicht er als Jude Christ die alttestamentliche Vorschattung und das ist wunderbar. Aber um das geht's mir eigentlich nicht. Es war für mich nur interessant, wie die statistisch vorgeht. War wirklich toll. Sondern mir geht's um was anderes. Diese Feste schattet tatsächlich die Erlösung vor. Wir haben ja vorher gelesen, für uns gibt's keine Tage, also auch Schabbat. Wir brauchen nicht den Sabbat halten, wie die Adventisten es tun. Das ist ein Bild für die Ruhe in Christus. Der dritte Vers möchte ich jetzt nicht abhandeln, sondern jetzt kommen wir zum ersten Block. Wir haben ja gesagt, im Monat Nisan beginnen die ersten Feste. Und hier ist das erste Fest. Ich lese uns ab 4. Das sind die Feste des Herrn oder Festzeiten des Herrn, die heiligen Verkündigungsversammlungen oder Versammlungen, die ihr zur festgesetzten Zeiten einberufen sollt. Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats zur Abendzeit, ist das Passa des Herrn. Und am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Und am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werksarbeit verrichten. Und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Werkarbeit verrichten. Ich denke, jeder Gläubige weiß, was 2. Mose 12 steht. Diese wunderbare Begebenheit, wo Gott sagt, jede Erstgeburt muss sterben. Sein Gericht. Und sagt, es gibt nur eine Rettung. Du musst ein Lamm schlachten. Das ist Passa. Und wir wissen ja alle, wie das war, als der Jesus in Israel aufgetreten ist, kommt Johannes der Täufer, sein Herold, sein praktisch Ankündiger und sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes 1,29. Und er ist dieses Passalamm. Das steht im Korintherbrief glasklar. Er ist unser Passalamm. Und hier sagt die Bibel, hier beginnt's im ersten Monat. Hier beginnt auch die Erlösung. Hier beginnen diese Festzeiten. Es ist das Passa des Herrn. Und die Bibel geht hier relativ einfach vor. Wir wissen ja, die wurden nur gerettet, wenn sie das Lamm geschlachtet haben. Jesus ist für uns gestorben. Das Blut musste an der Sturz oben an der Tür und an den Pfosten praktisch bestrichen oder besprengt werden. Und hinter diesem Blut waren sie in Sicherheit. Genau das Gleiche passiert mit uns. Wenn der Jesus in unser Herz einzieht, bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt, dann reinigt das Blut Jesu Christi uns von aller Sünde. Das heißt, das Blut Jesu tut die gleiche Wirkung. Wir werden vollständig vom Zorn Gottes geschützt. Wisst ihr, das ist das Wunderbare. Wenn ein Mensch der Herr Jesus aufnimmt als Erlöser und sich reinigen lässt durch Jesu Blut, dann kannst du in derselben Sekunde sterben, dann wachst du im Himmel in der Gegenwart Jesu auf. Das Blut ist es, was mich in den Himmel bringt. Meine Oma hat mir, obwohl sie selber nicht bekehrt war, hat mir als, ich konnte nicht einmal richtig wahrscheinlich laufen oder gehen, hat sie mir abends immer einen Vers vorgebetet. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich werde in den Himmel eingehen. Das volle Evangelium. Wisst ihr, und hier ist Passa, damit sagt Gott, das erste Fest ist Passa. Das heißt, das ganze Evangelium, das ganze Christentum ist völlig sinnlos, wenn Passa nicht geschieht. Das heißt, wenn nicht hier der Jesus gestorben wäre für unsere Sünde und wenn ich es nicht angenommen hätte als Gnadengeschenk, dann passiert gar nichts. Und er sagt, das ist der erste Monat, das Passa. Aber jetzt sagt er sofort, wenn das Blut praktisch seine Arbeit tut, wenn das Blut Jesu Christi mich reinmacht von jeder Sünde, dann passiert etwas Zweites. Nämlich Vers 5 ist Passa und dann Vers 6 heißt es, am 15. Tag, am Tag danach, desselben Monat ist das nächste Fest, das Fest der ungesäuerten Brote. Und jetzt kommt was Interessantes. Beim ersten steht Festzeiten. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn von einer Frau geboren, unter das Gesetz getan. Galater 4. Dass er die erlöste, die unter dem Gesetz waren. Und jetzt sagt hier die Bibel was ganz Einfaches. Und zwar, sie zeigt hier, sofort wenn das passiert, beginnt das Fest der ungesäuerten Brote. Die Bibel sagt, fegt den Sauerteig einfach aus. Das heißt, dann beginnt ein Leben, wo man nicht mehr der Sünde dient, wo man nicht mehr in Sünde lebt, sondern man Jesus dient. Drum beginnt sofort während dem Passafest das Fest der ungesäuerten Brote. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es geschieht alles in Jerusalem. Das heißt, wir sind jetzt in Christus hineingetauft. Wir gehören zum neuen Jerusalem. Wir gehören zu dieser neuen Welt. Und die Bibel sagt klipp und klar, ihr sollt 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. 7 ist eine Vollzahl Gottes, das heißt immer. Wenn sich jemand wirklich bekehrt, dann bricht er mit der Sünde. Wenn du wissen willst, ob jemand bekehrt ist, musst du nur gucken. Ich sage immer, wenn die Leute rufen, oh, der hat sich bekehrt, jener hat sich bekehrt, sage ich, ist gar kein Problem. Ich glaube zuerst schon mal jedem, der sagt, dass er sich bekehrt hat. Aber du musst nur welchen warten. Du musst ihn nur Zeit beobachten. Dann siehst du sofort, ob er sich bekehrt hat oder nicht. Und zwar, du siehst es, ob er das Fest der ungesäuerten Brote letztendlich feiert. Ob er das Sauerteig hinaustun. Das Interessante ist, jetzt kommt ein anderes Wort. Im Deutschen gibt es kein zweites. Da steht bei Fest Chag. Und dieses Wort bedeutet im Hebräischen, also ein Fest mit Reigen. Das heißt, jetzt kommt Aktion, jetzt passiert was. Hier hast du zuerst das vollkommene Opfer Jesu. Das ist Fakt, das ist eine Tatsache, unumstößlich. Da kann man nichts dazu tun. Drum ist es Lästerung, wenn es Leute gibt, die sagen, dass sie das Opfer Jesu wiederholen. Lästerung. Das Opfer Jesu ist ein für alle Mal, für alle Ewigkeiten gültig, das vergossene Blut Jesu Christi. Und in dem Moment, wie jemand das annimmt, dann verändert sich die Feste, dann verändert sich der Charakter, dann wird es plötzlich praktisch, dann geht der Sauerteig raus, dann bricht man mit der Sünde. Jetzt sagt die Bibel, am ersten Tag sollte eine heilige Versammlung halten. Du beginnst sofort eine heilige Versammlung. Ja, was heißt heilige Versammlung? Ist interessant, im Neuen Testament gibt es ein griechisches Wort für Versammlung, das heißt Episynagoge. Epi heißt hinauf, Synagoge heißt Versammlung. Das heißt ein Hinaufversammeln. Du beginnst sofort, dich hinauf zu versammeln zum Herrn Jesus. Du rufst den Namen Jesus an, du gehst durch ihn zum Vater im Himmel. Jetzt sagt er ganz klar, Vers 7, da sollt ihr keine Werksarbeit verrichten. Das heißt, und ich lese uns dazu, Galater 2,16, das muss klar sein, ich kann Gott nichts bringen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt der Erlösung. Und hier scheitern viele Gläubige. Sie glauben immer, dass sie Gott bestechen können, indem sie ihm Werke bringen, indem sie ihm bestimmte Hingabe, Szenarien bringen. Sondern die Bibel sagt ganz einfach, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Er sagt ganz klar, du wirst nicht durch Werke gerettet, sondern du wirst gerettet, indem du diese Erlösung, dieses Passahlamm für dich persönlich annimmst als Erlöser. In derselben Sekunde brichst du durch zur Errettung. Ist das nicht herrlich, wenn ich einmal auf dem Sterbebett liege und wenn der Herr Jesus mit seiner Wiederkunft verzieht, dann werden wir Ältere vielleicht viel schneller auf dem Sterbebett liegen und der Junge irgendwann auch, wenn er verzieht. Und dann spielt es eine entscheidende Rolle. Durch was komme ich in den Himmel? Wenn man dann eine Auflistung macht, wie eine Bilanz, was habe ich Gutes getan, was habe ich Schlechtes getan, dann sehen wir alle schlecht aus. Aber wenn ich weiß, dass es ein einziges Mittel gibt, um sofort in den Himmel zu kommen, nämlich das vergossene Blut Jesu Christi. Und ich weiß und sage, Herr Jesus, ich habe dein Blut erlebt, du hast mich gewaschen, ich habe dich als Erlöser angenommen, dann weiß ich 100%, wenn ich die Augen zumache, war ich in der Ewigkeit in der Gegenwart Jesu. Bin gerettet durch Jesu Blut, durch ihn allein. Und meine Werke, was ich Gutes oder Schlechtes getan habe, da sagt die Bibel, das wird im Preisgericht Jesu Christi geregelt. Und dann kann jemand 5 Kronen bekommen oder jemand gar nichts. Da wird dann einfach, naja, man darf das nicht verharmlosen. Wisst ihr, die Bibel sagt, was du deiner Frau in der Kammer ins Ohr geflüstert hast, das wird auf die Dächer verkündigt. Ich will gar nicht, dass man alles verkündigt, was ich schon gedacht oder gesagt habe. Versteht ihr? Das will ich doch gar nicht. Wisst ihr, sagst du so schnell, ah, das ist auch ein Trottel. Versteht ihr, es geht so schnell. Wenn es nicht vergeben ist durch Jesu Blut, wird es im Preisgericht verkündet. Versteht ihr? da kommt alles raus. Das ist interessant. Aber gerettet bin ich allein durch Jesu Blut. Wisst ihr, ist das nicht der Herrlichkeit? Ich brauche keine Menschen, ich brauche keinen Priester, ich brauche keinen Seelsorger, ich brauche keinen Stellvertreter, ich brauche nur Jesus allein. Die Leute bei Cornelius in Apostelgeschichte 10, denen hat er nur verkündigt, dass der Herr Jesus der Herr ist und dass er die Sünde vergibt und rettet. Die haben nicht einmal gebetet, die haben nur im Glauben das angenommen. Derselbe Sekunde fällt der Heilige Geist auf sie. Ist gigantisch, was hier passiert. Passa führt sofort zum Fest ungesäuerten Brote. Ich weiß noch, wo ich mich bekehrt habe, dann war's, ich konnte nicht erklären. Ich habe theologisch keine Ahnung gehabt, was passiert ist. Aber ich wusste, was passiert. Es hat angefangen, dass ich nach Hause bin und ich bin immer, sagen wir mal, traditioneller evangelischer Elternhaus aufgewachsen. Das Erste, was ich meine Eltern beigebracht habe, dass man jetzt zu Tisch betet. Das war das Erste. Wer hat mir das gesagt? Der Heilige Geist ist in mich eingezogen, weil ich den Herr Jesus angenommen habe. Derselbe Sekunde wusste ich, was ich zu tun habe. Und da bin ich einfach hingegangen. Ich konnte mit meiner Kollegin nicht mehr fortgehen. Ich konnte es nicht, was sie wollte. Sie haben sich ziemlich einen hinter die Binde gegossen. Und ich weiß noch, wie heute, eines Tages haben sie gesagt, gehst du mit? Ich war frisch bekehrt und ich kam in große Gewissensnot. Dann habe ich zum Herrn Jesus geschrien, darf ich mit? Und an dem Tag kam ich an die Sprüche zum Bibellesen. Wisst ihr, was für ein Text kam an dem Tag? Wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Damit habe ich genau gewusst, ich war nur ein bisschen naiv, ich habe meinen Kollegen manchmal solche Dinge gesagt, das war nicht so ganz weise. Aber versteht, es beginnt das Fest der ungesäuerten Brote. Du beginnst sofort mit der Sünde zu brechen, automatisch, das brauchen wir dir nicht sagen. Darum ist für mich ganz klar, wenn jemand nicht mit der Sünde bricht, ist er nicht bekehrt, brauchen wir gar nicht reden. Ich lese uns Apostelgeschichte 26, 18. Bekehrung hat immer einen Effekt. Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Und jetzt erklärt er, 20, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Wenn du wirklich Buße tust, dann zeigt sich das. Dann brichst du mit der Sünde. Ich musste mein Leben aufräumen. Wisst ihr, nach heutigen Maßstäben habe ich ein bürgerliches Leben gelebt. Aber für mich war es eine Katastrophe. Wisst ihr, wenn ich heute sehe, was die Jugend heute tut, von der Sexualität her, da waren wir so gut wie relativ sauber. Wenn ich sehe, Drogen und so Zeugs, obwohl ich in der Rockmusik bei einer Gruppe dabei war, Drogen, kein Thema. Aber wir haben schon unsere Dinge gedreht. Und dann hat der Herr angefangen, hinterher das Fest der ungesäuerten Brote mit mir zu feiern. Er hat mir gezeigt, was ich in Ordnung bringen muss. Ich habe zum Beispiel mit Schmiere gestanden, wo mir der Hausmeister der Schule, wenn wir die Glockenseiler der Glocke in der Schule an einem 1. Mai rausgerissen haben, über den Haufen gerannt hat, der hat den Arm gebrochen. Und der Herr hat mir klipp und klar gesagt, du bringst das in Ordnung, du gehst hin und entschuldigst dich bei diesem Mann. Das hat mich nicht in den Himmel gebracht. Ich wäre, wenn ich gestorben wäre, sofort im Himmel gewesen. Aber er wollte, dass mein Leben ungesäuert ist. Ich bin dann zu ihm hin und habe so gezittert. Und da gab es viel Vorlauf. Aber der Herr hat es ganz gnädig gemacht. Der hat gelacht, hat gesagt, er war vergessen. Es war toll. Ich habe manche solche Dinge gebracht. Fest der ungesäuerten Brote. Du brichst mit den Sündern und du tust keine Werksarbeit. Du kommst nicht zu Gott und sagst, Herr, guck, jetzt habe ich das in Ordnung gebracht. Jetzt musst du mich segnen. Das tust du nicht, weil du weißt ganz genau, alles, was Gott dir gibt, die ganze Fülle des Segens ist in Christus. Du verstehst, es kommt alles nur vom Herr Jesus. Alles von ihm, nicht von dir. Du bist nur noch ein Mensch, der reagiert. Das nimmt der Druck weg. Jetzt habe ich keinen Druck mehr. Ich kann nur noch reagieren. Und dann sagt er, er soll dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. 7 Vollzahl Gottes die ganze Zeit. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Werksarbeit verrichten. Also er betont wieder, nicht mitwerken. Auf dem Totenbett brauchst du Gott nicht erzählen, was du getan hast, sondern du berufst dich nur auf Jesu Blut und du bist im Himmel aus, fertig. Ist doch herrlich. Und jetzt kommt, und das ist wieder etwas, das große Rolle spielt. Und zwar Fest der Erstlingsfrüchte. Man muss jetzt sagen, der Herr Jesus ist natürlich der, der das Passa getan hat. Er ist der, der auch das Fest der ungesäuerten Brote, die völlige Reinheit, er hatte keine Sünde, gebracht hat. Er hat auch die Erstlingsfrüchte gebracht. Er ist der Erstling aus der Auferstehung. Aber jetzt passiert bei uns die Erstlingsfrucht. Das heißt, Erstlingsfrucht heißt, und wenn man das jetzt einmal liest, ab Vers 9, ab Vers, wo der Herr zu Mose redet, 10 beginnt es dann, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde. In was für ein Land bin ich denn gekommen? Ich habe mich am 30.05.1974 vom Herr Jesus retten lassen. Ich habe ein Gebet, um mich zu retten, in mein Herz zu kommen. Wisst ihr, was da passiert ist? In dem Moment bin ich in das Land des Glaubens eingetreten. Ich bin über den Jordan gegangen. Ich bin jetzt in seiner Gegenwart. Das ist jetzt immerhin fast 46 Jahre her. Und jetzt sagt die Bibel etwas. Wenn du in das Land kommst, das ich euch geben werde. Wisst ihr, nochmals, alles, was diese Feste zeigen, ist, dass alles von ihm ist, alles durch ihn und alles zu ihm hinläuft. Es dreht sich nur um den Herr Jesus. Und seine Ernte einbringt. Das ist jetzt die Ernte, indem ich die Früchte des Geistes aus Galater 5, 22 erlebe. So sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte zum Priester bringen. Die Bibel sagt klipp und klar, wenn ein Gläubiger, ich lese uns Jakobus 1, 18, wenn ein Gläubiger entsteht, wenn ein Mensch gläubig wird und der Herr Jesus annimmt, dann passiert etwas. Und zwar, die Bibel nennt es, er wird ein Erstling. Er bekommt die Erstlingsgabe des Geistes. Und Jakobus 1, 18 sagt, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. In 2. Korinther 5, 5 zeigt die Bibel dasselbe, nur mit anderen Worten. Und zwar, sie sagt hier klipp und klar, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. In dem Moment, wenn du den Herr Jesus aufnimmst, das spürst du nicht, das merkst du nicht. Du nimmst den Herr Jesus auf als Erlöser, er vergibt dir die Sünde, das fühlt man nicht, das ist Tatsache. In derselben Sekunde empfängst du den Geist der Sohnschaft. Könnt ihr nachlesen, Römer 8, 15. Empfängst du den Geist der Sohnschaft. Jetzt ist der Heilige Geist in dir. Und in derselben Sekunde bist du ein Erstling. Du hast jetzt die Erstlingsfrucht, du hast den Geist der Erstlingschaft. Wenn du jetzt im Geist wandelst, das heißt, wenn du Bibel liest und der Herr Jesus dir etwas zeigt und du bist gehorsam, wenn du wirklich auf die Stimme Gottes hörst, dann passiert etwas. Und zwar, dann wird die Ernte der Früchte des Geistes bei dir beginnen. Erklärt die Bibel, du musst zum Herrn gehen, ab Vers 12, ich möchte jetzt verzichten, was Webopfer heißt, das hat mit seiner Handlungen mir zu tun. Dem Herrn ein Brandopfer opfern von einem makellosen einjährigen Lamm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel sagt, ich soll opfern. Aber ich kann ja gar nichts opfern, weil er schon alles geopfert hat. Und er sagt, es muss ein Lamm sein. Wer ist das Lamm Gottes? Johannes 1, 29, der Herr Jesus. Und dann kommt die Auflösung dieser Stelle, 2. Korinther 8, 5. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Das heißt, dieses Brandopfer ist in der Bibel das einzige Opfer, das radikal verbrannt wurde. Brandopfer, 3. Mose 1, steht immer für ganz Hingabe, ganz oder gar nicht. Und er sagt jetzt klipp und klar, wenn du dich einmal Jesus ganz hingibst, 2. Korinther 8, 5, du gibst dich ihm hin, dann hast du das Brandopfer gebracht. Dann geht er hin und schickt dich zu den Leuten. Ich habe eine Bitte, geh nie hin und diene dem Herrn Jesus oder glaube ihm zu dienen, indem du zu den Leuten gehst und ihnen Gutes tust und wirkst. Geh immer zuerst zu ihm, leg dich immer ihm auf den Altar und dann schickt er dich zu den Leuten. Das ist Bikurim, das ist das Fest der Darbringung der Erstlingsgarbe. Es geht nur über den Herr Jesus, sonst überhaupt nicht, weil es geht nur durch sein vollkommenes Opfer. Du gibst dich ihm hin und er schickt dich. Ist wunderbar. Und dann kommt auch Speisopfer. Speisopfer ist immer das reine Mehl. Das heißt, dann wird deine Natur langsam geläutert. Das heißt, in deinem Seelenbereich, wo auch die Sünde steckt, kommt immer mehr das die Reinigung, immer mehr die Heiligung, mit Öl angerührt, immer das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist ein Feueropfer, hat viel mit Gericht zu tun, indem du dich selber richtest und sagst, Herr, vergib mir. Und sagt, das gehört praktisch dazu, dass dann am Schluss das Trankopfer kommt, ein Viertel hin Wein. Und Paulus sagt, 2. Timotheus 4, er gibt sich als Trankopfer hin und damit hat er gemeint, dass er getötet wird, dass er geköpft wird. Das heißt, bis zum Tod. Ihr seht schon, die Feste zeigen nichts anderes wie das Opfer Jesu. Die Feste zeigen nichts anderes wie der Herr Jesus allein. Sie erklären uns ihre Bildersprache, wie die Erlösung geht. Ist doch wunderbar. Wenn ich das lese, habe ich die gesamte Erlösung. Perfekt. Und dann kommt das Nächste. Das ist dann ab Vers 15 das Fest der Wochen. Shavuot heißt es auf Hebräisch. Oder das Fest, ich lese uns 4. Mose 28, 26. Da erklärt die Bibel etwas. Auch am Tag der Erstlinge, wenn ihr dem Herrn das neue Speisopfer an eurem Wochenfest darbringt, solltet ihr eine heilige Versammlung halten, da sollt ihr keine Werkarbeit verrichten. Wisst ihr, das Interessante ist, diese Opfer und diese Feste sind praktische Einzeldarstellung von lauter Einzelaspekten der Erlösung. Alles zusammen ist die Erlösung. Das sind lauter Einzeldarstellungen. Und hier hast du jetzt etwas, wo er sagt, Shavuot, das ist der 50. Tag, das ist Pfingsten, das ist nichts anderes wie die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist das, was in 2. Korinther 5,5 stand. Wir haben der Geist der Sohnschaft empfangen. Wisst ihr, ich komme aus der Pfingstbewegung. Ich bin auch in die Falle gegangen, dass ich geglaubt habe, es gibt eine zweite Geistestaufe. Es gibt eine zweite Vermittlung des Geistes. Das hat die Bibel nie gelehrt. Ich habe noch nie einen Pfingstler gesehen, der mir das widerlegen konnte. Die Bibel lehrt glasklar in der Sekunde, wenn du den Herr Jesus als Erlöser aufnimmst, passiert etwas Wunderbares. Wisst ihr, was ist bei mir passiert an dem 30.05.1974? Ich habe das nicht gefühlt, weil du fühlst in deinem Geist nicht. Ich habe der Jesus nur gebetet, dass er mich rettet. In derselben Sekunde, Johannes 1,12, wenn das jemand tut, kommt der Jesus, zieht in dein Herz ein. In dem Moment kommt der Heilige Geist in dein Geist. Du wirst wiedergeboren. Du wirst innerlich erneuert. In der Sekunde bin ich in einem Geist zu einem Leib getauft worden. Ich bin in den Leib Christi hineingefügt worden. Ich habe seit der Sekunde eine direkte Verbindung von meinem Herzen in die himmlischen Orte. Habe ich nicht gefühlt, bis heute nicht. Aber es ist Fakt. Wisst ihr, es ist da. Da ist was Wunderbares geschehen. Das ist alles geschehen am Fest der Wochen, am 50. Tag. Pfingsten heißt nichts anderes wie der 50. Pentekoste. Und er sagt, dann kommt ein neues Speisopfer, 16. Bis zu dem Tag, der auf dem 7. Sabbat folgt, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. So, jetzt kommt das neue Speisopfer. Jetzt kann ich Gott dienen. Jetzt werde ich plötzlich, Epheser 2,10, Werke haben. Nicht Werke, um Gott zu gefallen, sondern er wirkt in mir das Gute. Die Werke, die seit Grundlegung der Welt in mir drin sind, die hat er in mich hineingelegt. Jetzt sagt er, ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen zwei Webbrote bringen. Was ist deine Wohnung? Dein Leib. Was sind deine zwei Webbrote, die du Gott bringen sollst? Geist und Seele. Und die Bibel sagt, wenn du Geist und Seele auf den Altar legst, kommt der Körper automatisch mit. Die Bibel sagt klipp und klar, die Erlösung hat drei Teile. Für den Geist die Wiedergeburt. Titus 3, Johannes 3, 3 bis 5. Für die Seele, Römer 6, 6 bis 11. Ich bin mit Christus gekreuzigt, jetzt halte dich dafür, dass ich meinen Seelenbereich vollständig in die Erlösung hineinnehmen kann. Und das Dritte, der Körper kommt erst bei der Auferstehung. 1. Korinther 15. Gott kann mich heilen, wenn er will, aber der Normalfall ist, dass der Körper erst bei der Auferstehung verwandelt wird. Und jetzt sagt die Bibel hier klipp und klar, aber dein Geist und deine Seele, diese zwei Webbrote, die musst du jetzt schon praktisch von der Erlösung her vollständig ihm weben oder schwingen, also ihm einfach darbringen. Und zwar ist interessant. Die Bibel sagt, in der Regel muss das alles ungesäuert sein. Aber an dem Punkt, sagt sie, die sollen gesäuert gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Das ist ganz klar. Du bist ein Erstling, du bist wiedergeboren, du bist ein Gotteskind. Du hast das Passa-Opfer angenommen. Du hast das Fest der ungesäuerten Brote erlebt. Du hast Shavuot, das Wochenfest, erlebt. Die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Aber du bist immer noch gesäuert. Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Du hast noch Säure in dir. Du hast noch das alte Wesen in dir. Viele Kreise gibt's, die sind perfektionistisch. Wisst ihr, ich habe mit denen auch zu tun, die sagen zu Deutsch, wir sind keine Sünder mehr. Ist auch richtig, wir sind ja keine Sünder mehr, sondern wir sind Erlöste. Aber sie meinen etwas anderes. Sie gehen dann so weit, dass sie sagen, wir sündigen nicht mehr. Wenn das jemand sagt, dann sagt 1. Johannes 1,8, dass er ein Lügner ist. Das heißt, obwohl wir wiedergeboren sind, wirkt die Erlösung immer nur, wenn wir im Geiste wandeln. Wenn ich nicht im Geiste wandle, wirkt die Erlösung nicht. Das ist einfach Fakt. Und hier hast du dann etwas, wenn du nicht im Geist wandelst, also nicht dem Herrn Jesus gehorsam bist und nicht ihm nachfolgst, dann wirst du automatisch gesäuert sein, dann wirst du wieder Sünde hervorbringen, dann brauchst du neue Reinigung durch Jesu Blut. Aber du bist trotzdem gerettet, du bist gerettet durch das Passahlamm. Aber auch obwohl du ein Erstling bist, ein Geretteter, hast du mit dem Sauerteig zu kämpfen. Was sagt Paulus in 1. Korinther 5? Ihr müsst den Sauerteig ausfegen. Das ist dann der Kampf, das Alte hinauszuschmeißen. Zu dem Brot aber sollt ihr 7 einjährige Lämmer, makellose Lämmer, hier kommt wieder das vollkommene Opfer darbringen, einen Jungstier, 2 Witter. Das soll das Brandopfer für den Herrn sein. Er sagt, du musst dich aufgrund des vollkommenen Opfers völlig hingeben. 2. Korinther 8,5. Wenn ihr für heute Morgen keine Stelle euch behalten könnt, aber 2. Korinther 8,5, das ist der entscheidende Punkt. Durch das vollkommene Opfer gebe ich mich ihm vollständig hin und er schickt mich dann weiter. Das ist dann das wahre Speisopfer, das wahre Trankopfer, das wahre Feueropfer und das ist vor Gott ein lieblicher Geruch. Zusätzlich habe ich die ganze Zeit, Vers 19, einen Ziegenbock zum Sündopfer und 2 einjährige Lämmer zum Friedensopfer. Das heißt, ich habe Frieden mit Gott durch das Blut Jesu Christi und ich habe ein Sündopfer. Ich habe dauernde Opfer für meine Sünden. Wisst ihr, du kannst an allem verzweifeln, an allem, aber nicht, wenn du eine Sünde begehst. Weil das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Man darf mit der Sünde nicht spielen und es billig machen, aber wenn das passiert, dann reinigt dich das Blut Jesu Christi von jeder Sünde. Und jetzt sagt er klipp und klar, dieses ganze Opfer, wenn du das annimmst, die sollen dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören. In dem Moment, wie du das Opfer Jesu annimmst, das Blut Jesu Christi, in dem Moment, wie du die Gabe der Erstlingschaft empfängst, in dem Moment, wie du das Fest der ungesäuerten Brote beginnst, ihm zu dienen, ihm zu glauben, der Heilige Geist empfangen hast, in dem Moment ist was ganz Einfaches. Du gehörst nicht mehr dir. Ist ganz klar. Paulus sagt, du bist ein Doulos, ein Sklave Jesu Christi. Wisst ihr, ist euch aufgefallen, Paulus war eine dominante Persönlichkeit. Hochstudierter Pharisäer, hatte sogar die römische Staatsbürgerschaft. Es war ein Mann, ein Kaliber ohne Ende, hat die Gemeinde verfolgt. In dem Moment, wie der Jesus ihn auf der Straße nach Damaskus zu Boden schmettert und ihm begegnet, ihn blind werden lässt, ist die erste Frage, was dieser extrem, ich sage mal, dominante Mensch von sich gibt. Wenn du wirklich einmal Jesus begegnest und der Heilige Geist dein Herz ergreift, dann fragst du immer die gleiche Frage. Er fragt 2 Fragen. Die erste Frage steht in Apostelgeschichte 9. Wer bist du, Herr? Er ist so erschüttert und so schockiert, dass hier jemand aus dem Himmel, eine Person, von der er erkennt, obwohl er nichts gewusst hat, der hat erkannt, er ist der Herr. Bricht zusammen und dann kommt der nächste Satz und das tut jeder Gläubige, der wirklich Gott dient. Was willst du, dass ich tun soll? Dann tue ich nicht mehr, was ich will, sondern was er will. Und dann beginnt das Fragen nach dem Wille Gottes. Was ist dein Wille? Meine Frau, wir diskutieren über die Frage viel. Meine Frau sagt immer, und da hat sie recht, der Wille Gottes zu erkennen ist das Schwierigste. Da hat sie recht. Aber in Römer 12, 1 und 2 steht, wenn du 2. Korinther 8, 5 tust, dich hingibst, da sagt jetzt der Körper, nämlich wenn Geist und Seele stimmen, ist der Körper auch dabei, dann sagt er, musst du nur noch darauf achten, dass du nicht denkst wie diese Welt, sondern denkst, wie die Bibel es sagt. Dazu musst du Bibel lesen, dass du das verstehst. Du lernst jetzt zu denken, wie Gott denkt und sagt, wenn du das tust und dich erneuern lässt, wenn er deinem Herzen wirkt und du bist gehorsam, dann sagt er, dann wirst du den Wille Gottes erkennen. Sie sagt nicht wie, aber sie sagt, du kriegst es raus. Wisst ihr, ich habe so viele Erfahrungen gemacht im Laufe meines geistlichen Lebens, wie ich den Wille Gottes erkannt habe, wenn ich ehrlich war vor Gott, mich ihm hingegeben habe, nicht gedacht habe, wie die Welt, keine, wisst ihr, manchmal werfen dann die Gläubigen lose, das ist gefährlich, sondern einfach, wenn man sich hingibt, dann passiert etwas, dann wird es dir zeigen, wie das geht und es wird wunderbar sein. Aber immer wieder sagt das Gleiche, du bist dem Herrn heilig, du bist jetzt ihm gehörend, der Priester hat dich erkauft und sagt, jetzt musst du eine heilige Versammlung machen, du musst dich zu ihm hinaufversammeln und du darfst keine Werke verrichten, du darfst nicht versuchen, ihn durch Werke milde zu stimmen oder ihn letztendlich zu manipulieren. Wisst ihr, was ich mache? Also wenn ich mein Leben im Preisgericht beurteilen wollte, dann sehe ich viele Dinge, wo der Heilige Geist gewirkt hat. Wisst ihr, was ich aber auch sehe? Ich sehe viel Holz, Heu, Stroh, wo mein Wesen, mein Dickkopf auch Gottes Pläne durchkreuzt haben. Wisst ihr, wenn ich jetzt letztendlich beginnen wollte, das aufzurechnen und Werke zu bringen, ich bin mir vollkommen bewusst, wenn ich zu meinem Jesus gehe und sage, reinige mich mit deinem Blut, dann reinigt das Blut Jesu Christi mich vor Holz, Heu, Stroh, dann geht dieser ganze Schrott, der vor Gott nichts taugt, einfach hinweg. Meine Seele kommt zur Ruhe. Und das ist mein Trumpf, dass ich keine Werksarbeit verrichten muss, sondern nur vom vollkommenen Opfer Jesu vor Gott völlig zufrieden bin. Wisst ihr, ich bin zufrieden, aber jetzt kommt das Wichtigste, Gott ist zufrieden. Wisst ihr, wie ich bete, sage ich ganz offen. Wenn ich anfange zu beten, ist der erste Satz, den ich bete. Vater im Himmel, sieh nicht mich an, sondern das kostbare und teure vergossene Blut. Wisst ihr, was ich dann weiß? Dann weiß ich von der Bibel her, in dem Moment bin ich Gott dem Vater angenehm. Ich berufe mich auf seinen Sohn, auf sein Blut und derselbe Sekunde bin ich Gott angenehm. Jetzt kann ich Gott dienen, jetzt erhört er auch meine Gebete. Ist gigantisch, wenn man das begreift, dass Gott völlig zufrieden ist, wenn er das Blut sieht. Bei Passa war es so, als der Würgeengel das Blut sah, ist er weggegangen. Ich war in völliger Sicherheit. Gott ist vollkommen zufrieden. Sein Zorn ist völlig gestillt, wenn er das Blut sieht. Und dann kommen wir zu Vers 23. Das Fest des Hörnerschalls oder Schofarhorn des Posaunenschalls. Das heißt Yom Teruah. Das ist dann die Verkündigung. Im siebten Monat, also der Wille Gottes, am ersten des Monats soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werksarbeit verrichten, sondern dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Jetzt wird plötzlich Passa, jetzt wird plötzlich die ungesäuerten Brote, jetzt wird plötzlich Shavuot, das Wochenfest, Pfingsten, verkündigt und jetzt wird was Neues verkündigt. Und zwar jetzt kommt der Posaunenschall, jetzt wird gepredigt, keine Werksarbeit. Römer 7, 4, du bist durch den Leib des Christus, durch die Wiedergeburt, dem mosaischen Gesetz gestorben. Du musst das mosaische Gesetz nicht mehr halten, du bist frei. Du brauchst keine Werksarbeit mehr zu tun. Gott ist völlig zufrieden, wenn das Blut Jesu Christi dich reinigt und du im Geiste wandelst. Wenn du einfach mal Jesus nachfolgst, dann kommen automatisch die Früchte des Geistes. Und das ist am Versöhnungstag. Geschehe bei dir, aber es muss dir verkündigt werden. Drum schiebt er hier die Posaune ein. Und das mündet dann automatisch in das Zentrum, den Versöhnungstag. Das ist Yom Kippur. Ihr könnt es nachlesen im 3. Mose 16. Wisst ihr, das ist gigantisch. Die Bibel sagt jetzt etwas. Wir sind ja so, dass wir diese Zusammenhänge oft auseinanderziehen. Das ist falsch. In Hebräer 10, 19 sagt die Bibel, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang ins Heiligtum. Da sagt die Bibel, durch Jesu Blut kann ich im Himmel, ins Heiligtum. Ich kann jetzt, wenn ich jetzt die Augen schließen würde und einfach zu meinem Jesus beginnen würde zu beten und sagen, Herr Jesus, ich komme jetzt durch dein Blut vor dein Angesicht, dann geht mein Geist durch alle Dimensionen hindurch bis ins himmlische Heiligtum. Ist euch das klar? Sagt die Bibel. Das nächste, was die Bibel sagt, jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt. Das, was wir auseinanderreißen. Den er uns eingeweiht hat. Diesen Weg, dass ich in den Himmel kann mit meinem Geist im Gebet, den hat er eingeweiht als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Er hat es durch das vollkommene Opfer getan. Ihr müsst euch das so vorstellen. Nach der Auferstehung Jesu ist der Herr Jesus durch die Himmel hindurchgegangen. Es gibt drei Himmel laut Bibel. Es gibt den Lufthimmel und dann gibt es einen Himmelsstreifer, den sehen wir nicht. Dort sind die Dämonen. Das steht 1. Könige 22, das steht im Hiob 1. Diesen Dämonengürtel hat er zerbrochen, er hat eine Straße hindurch, eine Schneise durchgeschlagen. Und durch diese Schneise kann ich bis in den dritten Himmel. Was ist im dritten Himmel? Im dritten Himmel ist die Bundeslade, da ist der Sühnedeckel, dort ist die Stiftshütte, die heilige, echte Stiftshütte im Himmel, wo der Herr Jesus hineingegangen ist, nach seiner Auferstehung. Ist er dort hineingegangen, hat das Blut auf den Sühnedeckel gesprengt. In dem Moment war das mosaische Gesetz erfüllt, alle Menschen erlöst. Da sie nicht erlösen lassen, das ist das Drama. Aber es ist eine völlige Erlösung geschehen, in dem Moment, wie er im innersten Heiligtum war. Jetzt sagt die Bibel, du kannst genau dasselbe tun. Er hat diesen Weg geschaffen, jetzt kannst du den Weg gehen. Und das ist das, was man beim Posaunenfest die Leute verkündigen muss. Muss ich ihnen verkündigen, der Herr Jesus hat mit seinem kostbaren und teuren Blut, wer das nachlesen möchte, der muss nur 3. Mose 16 lesen. Dort steht alles, was der hohe Priester getan hat. Natürlich steht es auch im Neuen Testament, in Hebräer 9,11 zum Beispiel. Dort wird es erklärt. Aber wenn du es ganz, ganz einfach haben willst, 3. Mose 16. Hebräer 9,11. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, Stiftshütte, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt im Himmel, das nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, hat eine ewige Erlösung erfunden. Das heißt, er ging durch die Himmel, ist mit seinem Blut in die Stiftshütte, hat das Blut auf den Sühnedeckel gesprengt. 3. Mose 16 beschreibt es, wie man es auf der Erde macht. Das ist nur ein Musterbeispiel. Und in dem Moment war die Erlösung fertig. Jetzt kannst du, kleiner Mensch, und ich durch Jesu Blut direkt vors Angesicht Gottes gehen. Wer ist das Angesicht Gottes? Der Herr Jesus selber. Ist doch gigantisch. Und er sagt, das ist das, was verkündigt werden muss. Das ist der Tag des Posaunenschalls. Völlige Erlösung. Und der Versöhnungstag, das, was hier passiert ist, das wird dann verkündigt. Dort ist Sühnung für uns bewirkt worden. Jetzt sagt er was ganz Einfaches. Denn jede Seele, die sich an diesem Tag nicht demütigt, soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Das heißt, wenn eine Seele nicht bereit ist, sich zu demütigen, wisst ihr, was Demütigung heißt? Die alten Übersetzungen haben Kasteien. Aber wisst ihr, was Demütigung oder Kasteiung ist? Das heißt ganz einfach, ich komme zu Gott und sag, ich kann dir nichts bringen. Ich bin erledigt. Ich habe nichts. Ich habe gar nichts. Sondern, wenn du mich retten willst und wenn ich vor dir angenehm sein soll, dann geht es nur aufgrund des vergossenen, kostbaren und teuren Blutes. Das heißt, ich gebe zu, dass ich nichts habe, ich demütige mich und sage, ich bin gar nichts, aber Jesus ist alles. Das ist, was hier gemeint ist. Ich gehe einfach zu meinem Jesus und darum kommt immer wieder diese Aussage, keine Werksarbeiten, dann 32, ein Sabbat der Ruhe soll es für euch sein. Und ihr sollt eure Seelen demütigen. Hier hast du was Wunderbares. Das ist der Sabbat der Ruhe in Christus. Wisst ihr, was das heißt? Wenn der Teufel kommt und dich verklagt, wenn dein Gewissen dich verklagt, wenn die Leute dich angreifen, wenn die Leute dich beschimpfen, dann spielt es nur eine Rolle, dass du Passa erlebt hast, du bist gerettet, dass du das Fest der ungesäuerten Brote begehst, du lebst nicht in Sünde, dass du die Frucht des Geistes hervorbringst, weil du im Geist wandelst, mehr oder weniger, und dass du wirklich Pfingst erlebt hast, du bist wiedergeboren. Und dass du das glaubst, was am Tag des Hörnerschalls verkündigt wird, dieses vollkommene Opfer, dass Gott völlig zufrieden ist mit dem Blut Jesu Christi, dass dieser Versöhnungstag für dich völlig ausreicht. Wisst ihr, der hohe Priester musste das jedes Jahr tun. Was tut der Herr Jesus, nachdem er im himmlische Heiligtum gegangen ist? Geht er jedes Jahr im himmlische Heiligtum hinein? Die Bibel sagt, ein für alle Mal, er tut es nie mehr. Er hat das ein für alle Mal getan. Aus dem Grund setzt er sich zur Rechte des Vaters. Es ist vollbracht. Er braucht nichts mehr zu tun. Und du musst nur noch auf das reagieren im Glauben. Du musst nur im Glauben annehmen. Dann brichst du durch zum völligen Frieden, zur völligen Ruhe. Dann kriegst du Ruhe für deine Seele. Deine Seele kommt zur Ruhe. Dann kannst du alles ertragen auf dieser Welt. Wisst ihr, wenn ich sehe, wie Menschen zerbrechen, weil Dinge nicht funktionieren, schon dramatisch. Teufel nutzt das aus, um Menschen kaputt zu machen. Kommst du zu mir, Jesus, gibt er dir Ruhe, die in der Regel, obwohl es ein Kampf ist, aber trotzdem dir die Möglichkeit gibt, alles zu bewältigen. Das ist die Ruhe in Christus. Und dann kommen wir zum letzten Fest. Sukkot, das Laubhüttenfest. Und zwar, im 7. Monat, 7 ist die Vollzahl Gottes, am 15. Tag, 7 ist die Zahl Gottes, 15 ist 7 plus 8. 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. Das heißt, beim Laubhüttenfest, da haben das Volk Israel in Laubhütte gewohnt. Und damit haben sie angezeigt, dass sie Fremdlinge auf Erden sind. Wenn du das Laubhüttenfest feierst, dann ist dir klar, ich gehöre mir Jesus. Wisst ihr, ich habe lang genug im Beruf gearbeitet, 43 Jahre, ich weiß, was es heißt zu arbeiten. Und ich habe immer ein normales Verhältnis zu meinen Kollegen gehabt. Ich habe immer nur Streit gekriegt, wenn es darum ging, dass ich nicht lüge, wenn es darum ging, dass ich nicht betrüge, wenn es darum ging, dass ich nicht mitging zu Dingen, die ich noch nicht durfte, zum Beispiel Alkohol, Unmoral, habe ich einfach gesagt, gehe ich nicht mit. Das waren die 4 Punkte. Das war der einzige Punkt, wo es Reiberei gab. Aber ansonsten ist ein Gläubiger ein ganz normaler Mensch, der mit allen Menschen ganz normal auskommt. Ist normal. Er ruht in Christus und darum kann er mit allen auskommen und alle ertragen. Und er weiß eigentlich, der andere braucht eigentlich bloß der Herr Jesus, so gar nichts, noch geht's dem auch gut. Und das Laubhüttenfest bezeichnet einfach, du weißt, dass du ein Fremdling bist auf Erden, du weißt, du gehörst zu mir Jesus, du gehörst nicht zu den anderen und das bringt dich zur Ruhe. Und dann sagt der 36, 7 Tage lang sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen und am 8. Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten, dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung. Da sollt ihr keine Arbeit tun. Wisst ihr, 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. Am 8. Tag wurde das Kind beschnitten. Das ist der einzige Tag, wo die jungen Männer, die Knaben, am wenigsten blutet. Hat Gott extra so gemacht, da blutet sie am wenigsten. 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. In der Arche, als Gott beginnt zu zeigen, wie er rettet, die Arche, Bild für den Leib Jesu Christi, die Tür, Bild für den Herr Jesus, wie viele Leute waren in der Arche? Noah, seine Frau, Sem, Ham, Japhet und die 3 Frauen. 8. 8 ist immer die Zahl der Neuschöpfung. Wenn du den Namen Jesus griechisch schreibst, mit griechischen Buchstaben, jeder griechische Buchstabe hat einen Zahlenwert. Du zählst das zusammen, dann hast du 888. Du musst mal in der Bibel darauf achten, wo 8 ist. Immer 8 ist Neuschöpfung. Und dann sagt er, wenn du wirklich als Fremdling auf Erde dieses Passa, dieses vollkommene Opfer für dich in Anspruch nimmst, dich dauernd reinigen lässt durch Jesu Blut, du hast den Heiligen Geist empfangen, jetzt beginnst du im Geist zu wandeln. Wenn der Jesus durch den Heiligen Geist zu dir redet, beim Bibellesen, dann bist du einfach gehorsam, du gibst nach, dann passiert etwas. Dann wirst du langsam die Früchte des Geistes hervorbringen. Du hörst auf die Posaune, auf die Verkündigung, auf das, was der Bibeltext sagt, ob das mündlich verkündigt wird oder schriftlich, indem du es liest, ist egal. Du weißt, Gott ist völlig zufrieden mit dem vollkommenen Opfer. Er will unsere Schwachheiten nicht, die braucht er gar nicht. Er ist völlig zufrieden mit dem Herr Jesus. Und du siehst, dass das Blut Jesu Christi dich reinmacht, wenn du sündigst, wenn du einen Fehler machst. Du siehst, dass du nur durch Jesu Blut gerettet wirst. Du drehst dich nur noch um Jesus und sein Blut. Dann wirst du völlig erneuert. Dann wirst du dich verändern. Wisst ihr, bei mir schon passiert, wo ich damals die Krankheit hatte, ein Jahr lang flach lag, Das war eine Zeit, wo ich mich viel mit dem Herr auseinandergesetzt habe. Da hat der Herr zu mir geredet. Hinterher sagten die Leute zu mir, du hast dich verändert. Sag ich, ich merk nichts. Du merkst es oft gar nicht. Du merkst nicht, wenn die Zahl 8 bei dir geschieht, wenn du verändert wirst. Der Herr verändert dich, so dass die anderen es merken. Und er sagt, das sind die wahren Feste des Herrn, diese heiligen Versammlungen. Und jetzt erklärt er in Vers 37, um Feueropfer und Brandopfer darzubringen, dass du dich hingibst. 2. Korinther 8, 5. Die darf er nicht vergessen. Schlachtopfer, das vollkommene Opfer, wo der Herr Jesus für uns geschlachtet wurde, nimmst du einfach an. Trankopfer, dass du auch bereit bist, dich ausgießen zu lassen. Jeden Tag, so wie es vorgeschrieben ist. Und dann sagt die Bibel, Vers 39, das ist auch das, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt. Das ist der 8. Tag, das ist ein Feiertag. Und jetzt sagt es in Vers 40, dann sollt ihr euch 7 Tage lang freuen. Wisst ihr, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, du bist ein Stück des Reiches Gottes und die Ernte bei dir ist die Frucht des Geistes, die Ernte Jesu Christi ist, wenn die Vollzahl der Heide beieinander ist und der Letzte sich bekehrt hat, dann ist die Vollzahl der Heide da. Aber du sollst jetzt schon beginnen, dich vollständig zu freuen und sollst dieses Passa begreifen. Du sollst das Fest der ungesäuerten Brote begreifen. Genauso dieses Bikurim-Fest, dieses Fest der Erstlinge, wo die Erstlingsfrucht hervorbricht. Aber auch das Wochenfest, Pfingste, was der Heilige Geist in dir bewirkt. Und alle diese Dinge, die haben ein Ziel, dass Yom Kippur, der große Versöhnungstag, alles ist, was du brauchst und was du hast. Dann drehst du dich nur noch um den Herr Jesus und sein vollkommenes Opfer. Wenn du jetzt als Fremdling auf Erde so lebst, dann wirst du zur Ruhe kommen. Dann kommt die Ruhe in Christus. Dann kommt Neuschöpfung. Dann wirst du erneuert. Und dann bist du etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dann brauchst du auch keine Angst zu haben vor der Endzeit. Wisst ihr, ich brauche doch keine Angst zu haben vor der Endzeit. Wisst ihr, ich habe doch jetzt keine Angst, dass jetzt ein Krieg beginnt. Ja, der beginnt irgendwann. Die Bibel sagt ganz klar in der Prophetie, in der Endzeit werden 50% der Menschen sterben, von Israel 2/3. Das ist einfach Fakt. Das sind die Endzeitkriege. Bloß ich habe keine Angst. Warum nicht? Weil ich in Christus bin. Weil ich das, was die Feste zeigen, habe. Wo ist das bei mir? In meinem Geist. Wer hat das hineingetan? Der Herr Jesus in der Sekunde, wie ich ihn aufgenommen habe. Jetzt sagt die Bibel, 2. Korinther 4, Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, das ist bei euch Jungen noch nicht der Fall, aber bei uns Alten schon ziemlich, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Weißt du, du kannst Panik kriegen, wenn du alt wirst. Weißt du, wenn du plötzlich siehst, geht nicht mehr. Ist brutal. Wisst ihr, ich krieg seit der Zeit, habe ich nie gehabt. Und ich habe früher geschuftet. Ich habe teilweise 12 bis 14 Stunden geschuftet, habe dann eine Woche in die Schlachterrevision gemacht, habe Reisedienst gemacht. Ich hab so viel gemacht wie 3 Hauptamtliche zusammen. Ich habe überhaupt nichts gehabt. Plötzlich sagt mir der Arzt, ja, Sie sind jetzt überbelastet. Ja, ich bin Rentner. Sagt, Sie kriegen die Ausschläge, weil Sie überbelastet sind. Ich hatte jetzt eine Woche Ruhe. Jetzt geht der Ausschlag zurück. Der hat recht. Wisst ihr, das sind Alterserscheinungen. Ich habe früher Hochtouren gemacht mit meiner Frau. Wir sind 15 Jahre lang so. Die Obergrenze war 3400 über die Gletscher, überall im Wallis. Jetzt geht's nicht mehr. Warum nicht? Wegen die Knie. Versteht ihr? Abnutzungserscheinung. Ich habe früher mit 4 Stunden Schlaf leben können. Ohne Spaß. 5 hat gereicht. Geht nicht mehr. Ich habe heute Nacht bloß 5 Stunden Schlaf gehabt, heute Morgen. Ich weiß nicht, ob ich doppelt so lang duscht habe, aber auf jeden Fall heftig. Wisst ihr, da ist was. Aber mein innerer Mensch hat keinen Ausschlag. Mein innerer Mensch, der muss nicht duschen. Die Bibel sagt, er wird Tag für Tag erneuert. Doch was wird er erneuert, mein innerer Mensch? Durch Passa. Durch das Blut Jesu Christi. Durch die ungesäuerte Brote, indem ich die Sünde wegtun kann. Dass die Erstlingsfrucht in mir drin ist, ich bin ein Erstling. Durch das, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe. Ich habe das Wochenfest erlebt. Durch das, dass Yom Kippur, das vollkommene Opfer, das ist, was mich umtreibt. Wisst ihr, mir kann auch jemand sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme. Das wird Gott entscheiden, sage ich, ich bin ein armer Mensch. Ob ich in den Himmel komme, hat sich entschieden am 30.05.1974. In der Sekunde, wie ich der Jesus aufgenommen habe, war das Ding entschieden. Steht hier. Was ist jetzt, wenn es darum geht, dass ich mich freue und weiß, dass ich in den Himmel komme? Wer kriegt dann die ganze Anbetung, die ganze Ehre? Wer wird dann in den Mittelpunkt gestellt? Herr Jesus, nicht ich. Versteht ihr? Dann bin ich frei. Ich bin frei. Ich brauche niemand was beweisen. Meiste Sünde geschieht, weil wir immer glauben, dass wir andere etwas beweisen müssen, dass wir uns darstellen müssen. In dem Moment, wie du mal Jesus gehörst, bist du ein Sklave Jesu Christi. Er ist für dich zuständig. Ich kann beten und sagen, Herr Jesus, wenn du mit zufrieden bist, dass die anderen mit mir nicht zufrieden sind, dann bin ich zufrieden. Das geht problemlos. Müsst ihr mal probieren, wenn ihr das wirklich macht. Da kommt die Seele zur Ruhe, dann ist Friede. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel hier am Schluss, und Mose verkündigte den Kindern Israels die Feste des Herrn. Das haben wir heute Morgen gemacht. Ich habe euch die Feste des Herrn verkündigt. Die sieben. Das sind die sieben wichtigsten. Aber nochmals, ihr könnt im Anhang von der Schlachterbibel nachlesen, die ersten drei zeigen die vollkommene Erlösung. Durchs Wochenfest, das ist in Mitte, im Monat Sivan, wird es real, wenn es in mir drin ist. Und dann kommt der Rest, die Verkündigung. Das Wochenfest beginnt dann praktisch mit Verkündigung. Und dann geht es hin bis zum Laubhüttenfest, dann kommst du völlig zur Ruhe. Das ist dann die Realisierung. Und hier zeigt es Gott in der Bildersprache. Im Neuen Testament zeigt das direkt, aber es ist immer die gleiche Wahrheit. Immer das Gleiche. Alles von ihm, von meinem Jesus. Er hat das vollkommene Opfer gebracht. Er ist das Passalam. Alles durch ihn. Er wirkt die Frucht des Geistes in dir. Er hat der Heilige Geist mitgebracht, praktisch als Geist der Sohnschaft, als er in dein Herz einzog. Und alles zu ihm. Du lebst jetzt für ihn. Immer das Gleiche. Von daher ist die Bibel das einfachste Buch der Welt. Sie beschreibt immer dasselbe. Alles von ihm, durch ihm, zu ihm, nur auf 100.000 Arten. Sie beschreibt es in der Schattenbildlichkeit, sie beschreibt es durch die Feste, sie beschreibt es durch die Opfer, sie beschreibt es durch letztendlich das Volk Israel, sie beschreibt es im Neuen Testament durch die Apostel, sie beschreibt es auf viele, viele Arten und Weisen. Aber am Schluss, wenn du das alles dir vergegenwärtigst, dann bleibt am Schluss nur das übrig, was auf dem Berg der Verklärung war. Wenn du sagst, geistlich, um was geht's eigentlich? Sie sahen nichts als Jesus allein. Du brauchst nur der Herr Jesus, sei Opfer, du musst ihn nur annehmen. Und dann beginnt dieser ganze Zyklus der Feste bei dir zu geschehen. Aber die Bibel sagt, du musst die Feste verkündigen. Du musst die Feste als heilige Versammlung einberufen. Du musst es die Leute sagen. Du musst die Posaune erschallen lassen. Und Paulus sagt, wenn die Posaune keinen klaren Ton gibt, dann letztendlich rüstet sich niemand zum Kampfe. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für den Gnadetag. Du bist das wahre Passahlamm. Du hast das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert, weil du selber keine Sünde hattest. Und du hast in uns diese neue Natur hineingelegt bei der Wiedergeburt, dass wir vom Sauerteig frei sein und befreit leben können. Dass wir wirklich die Erstlingsfrüchte hervorbringen können. Und dass wir letztendlich auch in dem Moment, wie die Wiedergeburt geschah, als das Fest der Woche bei uns geschehen ist, dass wir tatsächlich dann dieses große, vollkommene Opfer Yom Kippur für uns vollständig ausleben können und so in deine Ruhe, das Laubhüttenfest, hineingehen können und völlig zur Ruhe kommen können. Und am Schluss wird so sein, wie als du mit deinen Jüngern auf dem Berg der Verklärung siehst. Es wird nichts sehen als dich allein. Alles ist von dir, alles kommt durch dich und alles geht zu dir hin. Wir beten dich dafür an und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.